Geschichten vom Bau.
Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten vom Bau. Ich bin Hannah.
Und ich bin Kim und wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder zur heutigen Girlmap-Folge eingeschaltet habt. Vorab wollen wir aber an der Stelle uns nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, denn wir haben tatsächlich unser eigentlich Monatsziel von 100 Followern schon geknackt nach 2 Wochen und haben auch schon 110 Follower auf den sozialen Medien. Und es klingt jetzt in erster Linie natürlich nicht viel, aber uns macht es glücklich, dass 100 Leute Lust haben, sich unser Gelaber anzuhören. Deswegen danke, danke, danke.
Okay, Kim, aber jetzt reicht's mit den emotionalen Themen. Ich habe gehört, ihr musstet schon Geld zahlen für euer Haus.
Ja, tatsächlich. Wir mussten jetzt schon einiges blechen und es geht ja heute ums liebe Geld. Deswegen, ich möchte euch so transparent wie möglich mitnehmen. Hab die Zahlen jetzt aber auch nicht ganz im Kopf, aber die schneide ich dann nochmal rein. Wir mussten jetzt schon die Maklergebühren bezahlen. Das waren ungefähr 12.200 Euro.
Was?
Ja. Das ist der fetteste Batzen bis jetzt. Wir mussten schon eine Handwerkerrechnung bezahlen, also eine Anzahlung machen von 8.000 Euro auf die Gesamtrechnung von 21.000 Euro fürs Badezimmer. Wir mussten die Bank dafür bezahlen oder das Amt, das weiß ich auch nicht mehr, wer das war, dafür, dass sie das in Ordnung finden, dass wir jetzt im Grundbuch stehen und dass sie kein Anrecht darauf haben, dieses Grundstück zu besitzen.
Another one, thank you.
Ja. Das waren aber eigentlich nur 12,50 Euro, also das war jetzt nicht so viel. Und dann kam aber noch eine Rechnung, das waren nochmal 1200 Euro. Da bin ich jetzt auch gerade nicht mehr sicher, für was das war. Und dann mussten wir noch 800 Euro und ich glaube 1400 Euro für den Notar bezahlen. Also uns gehört das Haus faktisch auch immer noch nicht, aber Geld ist schon jede Menge geflossen.
Hier der nachträgliche Schnitt mit den genauen Kosten und wofür das Geld geflossen ist. 1.177,50 Euro für den Auflassungsvorvermerk und Grundpfandrecht, 12,50 Euro für das Vorkaufrecht, 12.138 Euro Maklergebühren. Für den Notar haben wir jeweils 1.041,48 Euro und 825,61 Euro bezahlt und 546 Euro für den Gutachter.
Das passt ja auch ganz gut zum Thema unserer heutigen Folge. Heute geht es bei uns nämlich ums Thema Finanzierung und wir haben auch einen Special Guest dabei, und zwar Kims Finanzberater Ilya Sabgir. Bevor wir aber in die Folge reinstarten, gibt Kim euch noch ein kurzes Update, was bei ihrem Haus gerade so geht.
Also, zum Haus gibt es Stand heute, Donnerstag, 16. Oktober 2025 um 13.37 Uhr. Einiges zu berichten. Willst du erst das Positive oder erst das Negative hören?
Erst das Negative.
Okay, also das Negative. Wir sind letztes Wochenende in den Polenbaumarkt gefahren und ich will nichts hören. Wir unterstützen auch die deutsche Wirtschaft. Wir haben hier auch Sachen gekauft. Aber unser Handwerker ist halt ein polnischer Handwerker und daher hat er uns das nahegelegt, dass wir da in diesen ganz berühmten Baumarkt fahren. Und wir wollten dort folgende Dinge kaufen: Türen, Böden, Fliesen, Sanitärarmaturen für das gruselige Kellerbad. Wir sind auch fündig geworden, aber nur für, also was heißt nur, eigentlich haben wir fast alles gefunden, außer die Fliesen für die Badezimmer. Und das war für mich Katastrophe, weil ich habe eine Vision in meinem Kopf, die teilen wir auch gerne in den Shownotes oder in den Socials, wie das Bad auszusehen hat. Und die hatten einfach nicht diese Art Fliesen, die ich mir vorgestellt habe. Und ich will jetzt nicht verwöhnt klingen. Es geht jetzt gar nicht darum, ja, die hatten nicht genau die Fliese, sondern die hatten an sich nur ein Muster von Mosaikfliesen. Und das war so ein Krankenhausweiß, gar kein Bock.
Das gefällt der emotionalen Kim nicht.
Nee, das gefällt der emotionalen Kim gar nicht, ja. Und das hat mich dann so aufgeregt, dass wir dann am nächsten Tag sind wir noch in den anderen Fliesenladen gefahren vor Ort. Und da war es dann so schrecklich, dass ich dann so sauer war, dass ich dann abgebrochen habe, weil die halt auch keine Proben hatten. Und ich kaufe nichts, was ich nicht zuvor im Haus gesehen habe. Da bin ich nicht risikofreudig, da bin ich ehrlich.
Ja, das kann ich aber verstehen. Wenn man es noch nie im Haus gesehen hat, ist es ein bisschen schlecht, das dann in Massen zu kaufen.
Ja, und vor allen Dingen, also du weißt es ja jetzt auch, es ist saudunkel bei uns und es macht so viel mit der Farbe und ich möchte einfach, dass aus der Höhle ein Zauberfeenteich, I don't know, irgendwie sowas wird. Naja, das Ende vom Lied war, dass ich dann total wutentbrannt auf der Rückbank dann für ungefähr 100 Euro Fliesenmuster bestellt habe. Bei gängigen Online-Fliesenherstellern. Ja, ich werde jetzt nichts sagen, aus Werbegründen. Aber da sind auch schon welche angekommen und wir haben uns schon welche rausgesucht, die uns sehr gut gefallen. Und am Wochenende schauen wir die jetzt auch im Haus an. Es fehlen aber noch die Mosaikfliesen und die sind ja hier das quasi fehlende Teilchen in der Rechnung.
Boah, ich bin gespannt.
Und da sind wir super gespannt drauf. Ja, das war eigentlich jetzt viel positiv, aber wir haben noch was Positives zu verkünden. Und zwar, die Baustelle wird offiziell am 3. November eröffnet. Woohoo! Und das ist ja auch der Release-Tag für diese Folge. Also Zufall oder Schicksal?
Schreibt's in die Kommentare. Nein, Spaß.
Aber auf jeden Fall, die Baustelle wird jetzt eröffnet. Die Grundschuld wurde scheinbar endlich rausgelöscht. Das Schreiben geht jetzt an den Notar und wir haben uns mit der noch aktuellen Eigentümerin oder Besitzerin, Eigentümerin, wir sind Besitzer, ne?
Ja.
Ja, ich verwechsel das immer. Haben wir uns einigen können, dass wir, auch wenn der Kaufpreis vielleicht noch nicht gezahlt wurde, trotzdem schon mit den Handwerkern anfangen können. Und das heißt, in der nächsten Folge bin ich dann wahrscheinlich mental total durch, weil nichts funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber stay tuned. Und dann starten wir jetzt mit unserer Gölmer-Folge.
Kim, bevor du wusstest, dass du dir dein Haus leisten kannst, hast du dir auch einige Villen angeschaut, hast du in der letzten Folge gesagt.
Ja.
Wann kam denn der Reality-Check, dass es wahrscheinlich doch keine Villa wird, sondern eher der Altbau aus den 70ern?
Also ich finde, unser Haus ist eine Villa. Hör auf, das so zu schämen. Ja. tatsächlich war es so, ich war gar nicht so die treibende Kraft hinter diesem Gedanken. Also, das muss ich jetzt sagen, der Lutz hat am Anfang so gesagt, naja, unter 600.000 werden wir ja nichts Gescheites finden. Man muss schon auch dazu sagen, ich weiß, was er damit meint. Er meinte halt was, wo wir einfach direkt einziehen können. Und das stimmt auch. Deswegen habe ich dann da auch ein paar Sachen halt auch angeschaut, die wären schön zum direkt rein, ohne Sanieren und sowas gewesen, aber die waren ja dann doch zu teuer. Und mit diesem Grundgedanken, dass wir was für 500.000, 600.000 Euro haben wollen, aber nicht mehr als 1.600 Euro Rate bezahlen wollen, sind wir dann eben zur Bank gegangen, zu einer hiesigen, bekannten Bank vor Ort und haben uns beraten lassen. Und da ist dann der Reality-Check sehr schnell gekommen. Also die meinte, das ist schon okay mit der Rate, das kann man machen, aber dann können wir uns eine Immobilie halt nur für 350.000 Euro leisten. Und da haben wir dann auch geschaut, haben auch ein paar Objekte, interessante Objekte gesehen, aber haben festgestellt, naja, da wären wir jetzt auch nicht so fündig vielleicht. Und um zu schauen, was dann noch geht, haben wir tatsächlich diverse Finanzberater uns angehört und uns beraten lassen und sind dann halt auch letztendlich zu der Erkenntnis gekommen, dass wir mit der Rate einfach raufgehen müssen. Und die liegt jetzt, ich bin ja transparent, ungefähr bei 2.000 Euro, also zwischen 1,9 und 2.000. Ey, seht, ich habe die Zahlen einfach nicht im Kopf, ja. Aber da liegt die ungefähr. Und am Ende war es dann immer auch so, wir hatten ja einmal ein Haus angeschaut, was uns gefallen hätte. Und da hat uns die Maklerin jemanden empfohlen, einen Finanzberater. Und ihr könnt es euch jetzt schon denken, wer das vielleicht ist.
Wir begrüßen unseren heutigen Gast, Ilya Sabgir.
Hallo, Herr Sabgir oder Ilya, ist in Ordnung?
Ja, Ilya ist natürlich in Ordnung.
Super. Witzig, wir haben uns tatsächlich noch nie live gesehen in dem ganzen Prozess des Hauskaufs, aber für den Podcast, da ist es dir wert, oder das so?
Ja, für den Podcast bin ich sehr gerne hergekommen, deswegen danke für die Einladung.
Gerne.
Hat mich wirklich gefreut und auch vor allem hat es mich gefreut, jetzt dich kennenzulernen, also von daher schön.
Also, wie einige von euch ja schon mitbekommen haben, haben wir auf Social Media nachgefragt, was sind denn Fragen, die euch brennend interessieren? Und Ilya, du stellst dich diesem Kreuzverhör aus unseren Zuschauerfragen und aus unseren persönlichen Interessen jetzt quasi.
Ich gebe mein Bestes.
Und da fangen wir einfach gleich mal mit der ersten Frage an. Warum soll man denn überhaupt zu so einem Finanzberater? Ich kann doch jetzt auch einfach zu meiner örtlichen Bank, wir nennen keine Namen, und kann dadurch mich jetzt beraten lassen. Was ist denn da der Vorteil jetzt, wenn man direkt zu dir geht?
Also zur Bank könntest du gehen. Das ist auch nicht immer schlecht. Das kann auch nicht immer als gut oder schlecht bezeichnet werden. Bei der Bank ist eben das Thema, die haben nur deren eigene Richtlinie. Die können nur das anbieten, was die Bank hat. Und die haben auch nur die Produkte von der eigenen Bank. Dementsprechend ist der Finanzierungsberater der Mensch, der zwischen euch und der Bank steht, das Ganze vergleicht und abhängig von der Selbstständigkeit, weil es gibt Handelsvertreter, es gibt richtige Selbstständige, die haben zwischen 300 Banken bis zu 800 Banken in der Auswahl und können dann einfach schauen, welche Bank bietet die besten Konditionen, welche Bank bietet das beste Gesamtkonzept für euch, weil nicht immer die beste Kondition ist auch die beste Bank.
Ja.
Aber dadurch, dass ich sehr, sehr viel vergleichen kann und für euch vergleichen kann, suche ich einfach die beste Bank mit dem besten Konzept, mit dem im Normalfall auch mit der besten Kondition. Ja. Und dementsprechend spare ich euch Geld.
Und dann noch eine Frage, weil das werden sich, glaube ich, auch einige fragen. Kostet mich das dann was oder ist es for free?
Es kostet euch nichts. Meine Provision, ich bin ja sehr provisionsbasiert,
ja.
Bezahlt dann die Bank nach Abschluss.
Ja.
Wenn jetzt irgendwas schief geht, wenn jetzt ihr irgendwie einen Rückzieher macht oder das Haus doch an wen anders verkauft werden würde, habe ich Pech. Ich unterstütze euch dann sehr, sehr gerne bei der Suche. Aber ich verlange kein Honorar. Es gibt aber auch Leute, die Honorare verlangen. Deswegen müsst ihr da ein bisschen tatsächlich aufpassen und schauen, an wen geratet ihr. Und die normalen freien Finanzierer, die verlangen dann kein Honorar, keine Gebühren von euch.
Dann vielleicht gleich zur nächsten Frage. Was macht denn einen guten Finanzberater aus im Vergleich zu einem schlechten Finanzberater? Du hast ja gerade schon das Thema Provision angeschnitten. Vielleicht gibt es da noch andere
Red Flags.
Also ich persönlich würde tatsächlich auf die Google-Wertung schauen. Das ist inzwischen sehr, sehr wichtig, weil sich auch viele Leute Finanzberater schimpfen können, die das nicht können.
Mhm.
Also es gibt zwar eine Prüfung, eine IHK-Prüfung inzwischen dafür, aber die kann man relativ leicht bestehen. Vielleicht auch mit der Hilfe von ChatGPT. Dann kauft man sich den Schein, den Gewerbeschein, kauft man dafür. Und dann kann man sich Finanzberater nennen, dann kann man anfangen, direkt zu beraten.
Okay.
Ich würde einfach schauen, normalerweise auf Empfehlungen, die Finanzberater, die auf Empfehlungen kommen, die sind tatsächlich sehr, sehr gut. Und dass ihr auch darauf schaut, wie lange ist die Person drin, hat sie Erfahrung, hat die Person selber Immobilien, weil da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Wenn die Leute selber Immobilien haben, dann kennen sie sich aus mit Immobilien, können auch Tipps geben zu Handwerkern, zu Themen bei Renovierungen, vielleicht auch bei Renditeberechnungen, wenn es eine Kapitalanlage ist. Also da kann man tatsächlich auf ganz viele Themen schauen und sich nicht einfach blenden lassen. Manche verkaufen sehr gut, aber können sehr wenig.
Ja, da kann ich einen Exkurs machen. Also du warst jetzt nicht unsere erste Wahl, aber nicht
aber die beste.
Aber die beste, ja. Aber nicht, weil wir dich nicht wollten, sondern weil wir dich noch nicht kannten. Also wir hatten ja, wie wir es ja schon vorher jetzt erzählt haben oder ich erzählt habe, wir hatten ja ein paar andere Berater und da finde ich, hat man schon auch gemerkt, bei dir fanden wir halt auch so cool, also ich denke vor allem der Lutz, weil der hatte sehr viele Fragen, dass du da halt auch einfach mitgegangen bist, weil ich fand es immer so ganz, oh Gott, wie wirkt denn das jetzt? Das ist doch gar nicht sein Bereich und aber da hast du uns gut mitgenommen und nicht offensichtlich gejudged, dass wir da so ahnungslos sind. Also das war auch super. Das hat uns super, super gut gefallen. Aber wenn wir dann, wir sind ja heute den ganzen Tag beim Thema Geld, aber dann machen wir doch gleich weiter. Das ist auch eine Frage von Zuhörern. Wie viel Eigenkapital sollte man heutzutage eigentlich idealerweise mitbringen? Also ich kenne es noch, die Faustregel sind 10%, aber was ich jetzt mitbekommen habe, stimmt es ja nicht mehr.
Das stimmt nicht mehr. Wir müssen da tatsächlich unterscheiden.
Ja.
Es kommt auf die Bonität drauf an. Es kommt auch an, wie gut das Objekt ist, was ihr bringt, wie gut es die Bank einwertet und wie viel Eigenkapital ihr tatsächlich habt, wie viel ihr einsetzen wollt. Also die Kaufnebenkosten wären schon gut. Die solltet ihr haben und dann ist es abhängig von Bank zu Bank, welche Konditionen ihr bekommt und wie viel Eigenkapital ihr reinbringt. Aber die Kaufnebenkosten, das ist in Bayern 3,5% für die Grunderwerbsteuer, bis zu 2% Notargrundbuch, diese 5,5%, die wären gut und alles andere ist Verhandlungssache.
Wir haben gut verhandelt. Genau, wenn wir dann beim Thema Bonität sind, da hat die Hanna, glaube ich, eine spannende Frage.
Genau.
Das interessiert die Girl-Math-Girlies natürlich.
Naja, auf TikTok sieht man immer mal wieder so Videos, wo Leute Klarna-Schulden aufgebaut haben. Und wir haben uns jetzt natürlich gefragt, ist das ein No-Go bei der Finanzierung? Spielt es da irgendwie mit rein? Oder können die ganzen Girl-Math-Girls von TikTok immer noch Klarna-Schulden aufbauen?
Wenn es eure Bonität hergibt, könnt ihr es machen. Die Bank sieht das aber und sieht das definitiv als negativ.
Die Frage ist halt, also was ich so mitbekommen habe, also klar, Schulden ist schwierig, aber zu mir wurde jetzt schon gesagt, wir sollen gar nicht mehr Klarna nutzen. Also ist da was dran? Oder weil ich finde so, wenn du es doch regelmäßig bezahlst und da jetzt 10 Euro vielleicht drüber laufen lässt, sollte doch die Bank da jetzt nicht sagen, aha, Klarna, abgelehnt.
Klarna nicht, aber die sehen das als Verbindlichkeit, die sehen das als Kredit. Okay. Und da überlegt halt die Bank, wenn der Kunde oder die Kundin sich nicht mal eine Sache für 500 Euro oder 1.000 Euro wirklich einmalig leisten kann, sollten wir der Person 300, 400, 500, 1.000 Euro als Kredit geben.
Und dann ist es wirklich so ein Hack, also unabhängig von Klarna, aber auch Kreditkarte, dass wenn man da ein Limit hat, dass man das lieber reduzieren soll, bevor man dann so einen Finanzierungscheck mit der Bank macht. Also weil ich habe das gelesen, weil wenn man ja eine höhere Kreditverfügbarkeit hat, also 5.000 Euro, dass ja dann die Bank sagt, ja, dann kann es ja sein, dass da jemand 5.000 Euro Schulden aufnimmt und am Ende kann er dann seine Rate nicht mehr bezahlen oder sowas.
Sehr bankenspezifisch. Manche Banken interessiert es überhaupt gar nicht, also die meisten Banken interessiert es gar nicht. Es gibt aber Banken, die rechnen dann eine fiktive Rate rein und sagen, okay, diese 5.000 Euro kosten euch dann 100 Euro im Monat und das muss dann auch wieder die Bonität hergeben. Also wenn die Bonität passt, könnt ihr eigentlich sehr, sehr viel machen.
Okay, dann kann ich also meine Klarna Kreditkarte wieder raufsetzen. Ich habe die nämlich extra runtergesetzt. Okay. Na gut, dann wissen ja jetzt alle Klarna Girl-Math Girls, dass das abhängig davon ist, wie viele Klarna-Schulden ihr habt. Aber unabhängig von einer Hausfinanzierung sollte man nicht zu viele Klarna-Schulden aufbauen. So, dann ein bisschen persönlicher. Wenn du jetzt heute eine Immobilie kaufen würdest, worauf würdest du persönlich am meisten achten?
Da kommt es darauf an, ob es eine Kapitalanlage ist tatsächlich oder eine eigengenutzte Immobilie. Bei Kapitalanlagen schaue ich sehr intensiv auf Zahlen, Daten, Fakten, Substanz sowieso. Und wie ist die Lage, wie ist die Umgebung, würde ich mich als Mieter drin wohlfühlen? Bei eigengenutzten Immobilien ähnlich, nur nicht mehr so intensiv mit Zahlen verglichen, sondern sehr viel Bauchgefühl. Also passt das, passt die Umgebung, passt das Haus, fühle ich mich wohl oder habe ich das Gefühl, das schaut zwar schön aus, es passt alles, aber irgendwie nicht. Irgendwie spielt der Bauch da nicht mit und da würde ich die Finger von lassen. Ich bin da ein ganz großer Verfechter vom Bauchgefühl.
Das passt wieder zu unserer emotionalen Kim.
Ja, richtig. Ne, ich habe ja auch nur emotional entschieden und nicht finanziell strategisch gut.
Aber es muss beides passen. Ja. Also das ist wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig. Und ich mache das jetzt schon seit über 10 Jahren und habe einfach gemerkt, die Personen, die denken, von den Zahlen her passt das, aber der Bauch spielt überhaupt nicht mit, ich schlafe schlecht, ich fühle mich unwohl, dann passt es nicht. Dann lieber abbrechen und die nächste Immobilie finden.
Ja, wenn wir dann schon dabei sind, ob dass das Finanzielle auch passen muss, gibt es eine Faustregel auch, wie viel Prozent vom Haushaltsnettoeinkommen maximal für die Kreditrate draufgehen sollte?
Eine Faustregel sind ungefähr 30-33% von dem Nettoeinkommen, von dem Haushaltsnettoeinkommen. Aber manche denken, dass die mehr können, manche denken, dass sie weniger können. Auch da wieder sehr spezifisch. Also ich würde tatsächlich schauen, dass man sich auch da mit der Rate wohlfühlt, aber 30%, da kann man nichts falsch machen. 50% würde ich nicht machen. Ja. Gibt aber Banken, die das mitmachen. Also die sagen würden, ja klar, gar kein Problem, 50% des Haushaltseinkommens, gar kein Thema, aber ich würde es nicht empfehlen.
Ist dann auch schon mal passiert, dass du angelogen wurdest?
Ja klar, ja, klar. Also ganz, ganz, ganz häufig. Aber das stellt sich dann im Nachhinein heraus und deswegen verschwenden dann diese Kunden halt deren Zeit, meine zwar auch, aber auch deren Zeit. Und bei dem Thema glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, mich anzulügen.
Und was war das so, Spill the Tea, die krasseste Lüge, die mal jemand von sich gegeben hat?
Regelmäßig werden tatsächlich Kredite vergessen, weil eben Klarna, 0% Finanzierung, das sind ja keine Kredite, das ist ja nur auf Raten. Das passiert sehr, sehr regelmäßig. Dann die Kreditkarte, die bis ans Limit ausgereizt ist, das passiert auch schon mal, dass dann auf einmal 10.000 Euro Kreditkartenschulden noch offen sind.
Okay, wow. Upsi, vergessen.
Das Leasing ist ja ein Leasing, das ist ja auch kein Kredit.
Ja.
Das passiert relativ häufig, aber so eine krasseste Lüge wüsste ich jetzt gar nichts. Ich glaube, ich hatte mal einen Haftbefehl in der Schufa. Und das ist dann nicht möglich, eine Finanzierung aufzunehmen.
Schade.
Aber da gibt es schon einiges. Aber das meiste sind tatsächlich die kleinen Kredite, die vergessen werden.
Ja. Ja, so ein bisschen passives Einkommen im Knast, das kann man ja wohl mal gönnen.
Ganz also easy.
So, wenn wir schon bei kreativen Möglichkeiten sind, gibt es auch irgendwelche staatlichen Förderungen oder regionale Förderungen hier in der Region? Wir befinden uns in Franken, die du empfehlen könntest?
Ja, es gibt ein paar Förderungen, die sehr, sehr gut sind. Die Bayern Labo würde ich auf jeden Fall empfehlen. Die Bayern Labo fördert junge Familien mit einem nicht zu hohen Einkommen, aber mit viel Eigenkapital. Das ist ein bisschen kontraproduktiv,
ja.
Aber die wollen den Kreis ein bisschen schließen, dass sie nicht zu viele Anträge haben,
ja.
Und haben tatsächlich sehr, sehr gute Förderungen, auch Zuschüsse, die man mitnehmen kann, gerade im Bestandsbereich. Ansonsten die üblichen KfW-Förderungen, BAFA-Förderungen, wenn man eine neue Heizung mit einbaut,
ja.
Da kann man sehr, sehr viel sparen, muss aber auch ein bisschen Bürokratie mit einplanen. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, neue Heizung, geil, machen wir, sondern da muss man erst einen Antrag gestellt werden, dann brauchen wir einen Energieberater. Der Energieberater schickt uns wieder ein Papier, mit diesem Papier können wir es erst beantragen und das ist tatsächlich ein bisschen komplexer, aber es ist das Geld wert, weil man kriegt einen guten Zuschuss.
Und es ist wichtig, dass man den Förderantrag vor dem Kauf stellt. Ne? Nicht einfach kaufen und dann sagen, hier, ich möchte jetzt die Förderung. Das geht es dann gar nicht mehr oder ist es dann sauschwierig und macht dir nur unnötig Arbeit?
Es kommt auf die Förderung drauf an. Okay. Blöd, dass ich immer sagen muss, es kommt drauf an. Aber bei der neuen Heizungsförderung zum Beispiel dürft ihr erst Eigentümer sein und erst dann dürft ihr die Heizung austauschen und dann kriegt ihr nur die Förderung. Und die anderen Förderungen sind aber ansonsten, man muss es vorher beantragen, man braucht das vor Antragstellung, diese Bestätigung vom Energieberater und nur dann können wir es auch beantragen, im Nachhinein nicht mehr möglich.
Und da muss man sich auch selber drum kümmern oder ein guter Finanzberater hilft einem dann natürlich, oder?
Ich würde natürlich sagen, ja.
aber wollen wir das?
Nee. Also Bayern Labo helfe ich tatsächlich schon.
Ja.
Ich habe nichts davon, aber ich finde es wichtig, wenn ihr gute Förderung bekommen könntet, dann helfe ich auf jeden Fall. Mhm. Auch gibt es da manchmal die Möglichkeit, Schlupflöcher auszunutzen, die Bayern Labo euch nicht sagen würde, aber wo ich mit denen vor Ort halt anders sprechen kann.
Ja.
Bei der KfW, ihr braucht einen guten Energieberater, da kann ich nicht helfen. Aber bei der Bayern Labo, da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, wo man was drehen kann, wenn man an der Grenze ist.
Dann, gab es in deiner Laufbahn schon mal eine besonders außergewöhnliche oder kreative Finanzierung, die dir im Gedächtnis geblieben ist?
Kreative Finanzierung des Öfteren, aber die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, war Januar diesen Jahres mit der Bayern Labo. Da gab es die Fördergelder noch. Das war ein paar Tage, bevor die Fördergelder ausliefen, weil da kein Geld mehr da war. Eine Familie mit 3 Kindern, mit Wohnzuschuss, also für die Miete ein Zuschuss,
okay.
Mit Kinderzuschuss, also für die Kinder auch noch ein Zuschuss. Und die hatten die Förderung von der Bayern Labo zugesagt bekommen. Weil der Zuschuss als Einkommen mit angerechnet wurde,
okay.
Was eigentlich nicht geht. Und dann haben die es, glaube ich, bei 3 oder 4 Finanzierern probiert. Alle haben abgewunken und gesagt, nee, geht nicht. Und da bin ich tatsächlich stolz darauf, dass ich dann eine Bank gefunden habe, die das mitgeht. Die Kunden leben jetzt auch in Zirndorf, haben ein schönes Häuschen, was sonst nicht möglich gewesen wäre.
Ja.
Und das war tatsächlich, die haben sich so gefreut.
Ja.
Das fand ich so süß.
Ja.
Die sind mir tatsächlich in Erinnerung geblieben, weil die einfach als Dankeschön nochmal vorbeigekommen sind, einfach sich vor Freude geweint haben, weil die so happy waren. Und das war toll. Also das war eine sehr, sehr schöne Finanzierung, die ich aber selber nicht unbedingt für möglich gehalten habe. Also dass man Wohnzuschuss und Kinderzuschuss mit anrechnen kann, hätte ich nicht gedacht, aber ich dachte, ich probiere es einfach mal.
Also es ist manchmal auch so eine Glückssache, oder?
Ja. Definitiv.
Nee, können ist es. Eindeutig können.
Nur
ist
können.
Es.
Ja, schon hast recht.
Gibt es vielleicht noch kreative Möglichkeiten, das Eigenkapital zu erhöhen? Eben Eigenleistung oder Schenkung oder, keine Ahnung, der Bausparer von Oma Ilse aus 1987.
Das wären zum Beispiel gute Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, sich der Bank gegenüber besser darzustellen, indem man vielleicht von Freunden, Verwandten Geld aufs Konto bekommt, um einen Kontoauszug liefert und eben sagt, okay, das Geld haben wir, wollen es aber nicht einsetzen, weil wir dann einfach einen Puffer hätten für Renovierung, die wir selber machen wollen.
Ja.
Ansonsten gibt es da relativ wenig Sachen, die legal sind. Der Hinweis jetzt war jetzt auch nicht ganz so legal. Aber einen Privatkredit aufnehmen als Eigenkapital, das merkt die Bank. Die sehen ja, wann der Kredit aufgenommen wurde. Der ist in der Schufa mit drin. Und dementsprechend verstehen die das schon. Also bringt nichts außer sparen.
So, dann haben wir noch eine Frage aus Instagram. Weil ich gesagt habe, man soll ja glänzen in der ersten Folge, indem man schon eine Finanzierungszusage mitbringt zum Besichtigungstermin. Und da hat jetzt natürlich jemand berechtigterweise gefragt, ja, wie kriege ich die denn? Weil man muss doch zur Bank überhaupt. Und habe ich gemeint, nee, also ein guter Finanzierungsberater kann euch das auch schon ausstellen nach diesem initialen Gespräch. Wie viel können wir uns denn leisten? Oder? Also funktioniert das prinzipiell bei jedem so oder ist das jetzt so ein USP, den du anbietest, so ein Service?
Nee, das kann eigentlich schon jeder. Also ich würde gerne sagen, ist ein USP, aber das kann jeder, also der das sauber macht. Das heißt, ihr macht eine Budgetberechnung, eine Budgetplanung und dann handle ich es ja so, dass wir sagen, okay, ihr kriegt ein Zertifikat für jede Immobilie, die ihr besichtigt, damit die immer aktuell ist, das aktuelle Datum drauf ist, die Adresse von der Immobilie draufsteht, damit der Makler, der Verkäufer weiß, okay, ihr habt euch um diese Immobilie schon gekümmert und das schon berechnet. Ich kenne auch ein paar Finanzierer, die stellen ein startmäßiges Zertifikat aus mit der Maximalsumme. Finde ich für die Verhandlungen aber nicht so schön, weil dann die Verkäufer oder die Makler, die das checken, natürlich auch wissen, okay, wir können noch ein bisschen hochgehen vom Preis, weil ein anderer Interessent auf einmal so und so viel bietet. Und manche Makler sind so Schlawiner.
Was? Frech!
Von daher, das ist aber gar kein Problem an sich mit dem Zertifikat. Die regionalen Banken machen das auch manchmal, aber auch nicht alle. Also da muss man drauf schauen. Also sollte kein Problem sein, kann man machen, müsst ihr nur ansprechen oder den Finanzierer, die Finanziererin darauf ansprechen, ob die das machen und wird kein Thema sein.
Und wie realistisch ist dann so eine Finanzierungszusage in der Praxis? Also es gibt scheinbar Skeptiker, die das nicht glauben, dass das dann funktioniert.
Also zu Recht. Das ist eigentlich ein Stück Papier.
Ja.
Und da steht nämlich noch drauf, vorbehaltlich Bonität und Belangsprüfung. Vorbehaltlich heißt, das ist das Papier nicht wert. Aber wenn Finanzierungsberater die Erfahrung hat und weiß, okay, mit den Angaben, die ihr gemacht habt, mit der Immobilie, da geht nichts schief, das funktioniert zu 99%, dann traut man dem schon eher. Aber selbst oder obwohl das vorbehaltlich ist, sehen die Makler oder die Verkäufer, ihr wart schon bei einer Bank, ihr habt schon drüber gesprochen. Da seid ihr immer noch zwei Schritte vor den Leuten, die noch nie bei der Bank waren, nicht wissen, kann ich mir das überhaupt leisten, will ich mir das überhaupt leisten. Dementsprechend, selbst wenn es wenig wert ist, theoretisch und praktisch, es hebt euch auf einen interessanten Level weiter voran bei einer Immobilie, die eine hohe Anfrage hat.
Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das macht einen positiven Eindruck, weil zu uns hat die Maklerin gesagt, wo wir mit dem Zettel schon zur ersten Besichtigung gekommen sind, sie sind vorbereitet. Ja, natürlich. Streber. Ich weiß, was wir machen. Eigentlich nicht, aber okay, super.
Vielleicht, wenn man nochmal so perspektivisch denkt oder in die Zukunft, wie siehst du da die Zinsentwicklung in der Zukunft?
Also ich packe meine Glaskugel aus und schaue mal, wo wir landen. Aber tatsächlich habe ich selber meine eigenen Finanzierungen für die Kapitalanlagen teilweise so gestellt, dass die jetzt Anfang diesen Jahres ausgelaufen sind. Und ich dachte, nee, die Zinsen fallen nochmal. Habe die nochmal für ein Jahr noch verlängert. Ja, jetzt sind die Zinsen gestiegen. Also wenn man das passende Objekt hat, sollte man es meiner Meinung nach 10, 15, 20 Jahre lang durchfinanzieren, dass man da keinen Stress hat. Das andere ist Pokern oder Lotto spielen ein bisschen, weil auch die Prognosen von den größeren Banken falsch sind. Also zwei große Banken haben letztes Jahr noch ganz groß in der Presse mitgeteilt, die Zinsen werden wieder auf 1,2% fallen. Jetzt haben wir höhere Zinsen als Anfang des Jahres. und eine Tendenz nach unten ist nicht in Sicht. Deswegen würde ich auch auf diese Prognosen nicht vertrauen. Ja. Tatsächlich das Bauchgefühl, wenn die Rate passt mit der Zinsbindung, auch wenn die jetzt ein bisschen teurer ist vom Zins, wenn ihr euch wohlfühlt damit, dann abschließen, aber nicht unter 10 Jahre bei Eigennutzern. Das finde ich, ist das Risiko zu groß.
Und dann vielleicht noch ein emotionales Thema, weil es gibt ja immer diese Diskussion von den Boomern und den Millennials und teilweise auch der Gen Z, da gibt es ja auch sehr viele Hauskäufer, ich bin sehr überrascht. Die sagen ja immer, die Boomer, wir können uns ja nur nichts leisten, weil wir keinen Bock haben zu verzichten. So, würdest du jetzt so aus deiner Erfahrung sagen, dass es wirklich heute noch genauso einfach ist, ein Haus zu kaufen wie vor... Also gut, du bist jetzt nicht so alt, nicht von deiner Erfahrung her. Ja. Aber halt einfach so vom Erfahrungswert, oder du setzt dich ja mit dem Thema auch auseinander, ne? Ist ja dein täglich Brot. Würdest du sagen, dass das heute noch genauso einfach ist wie damals für die Boomer, dass man ein Haus kauft?
Ich glaube schon, dass es schwerer geworden ist. Also die Verbindlichkeiten sind höher, die Raten sind höher und es funktioniert nicht mehr oder in den wenigsten Fällen, dass man einen Hauptverdiener hat, die andere Person bleibt zu Hause, kümmert sich um die Kinder, kümmert sich um die Familie. Das alte Modell ist nicht mehr möglich oder schwer möglich bei den meisten. Selbst bei sehr, sehr gut verdienenden Leuten ist es schon meistens so, dass beide arbeiten müssen, damit die Finanzierung zum Beispiel funktioniert, damit die Rate gezahlt werden kann. Also würde ich schon sagen, dass es schwieriger geworden ist. Nichtsdestotrotz haben die Boomer ein bisschen recht in der Aussage, weil die wenigsten wollen verzichten. Und früher wurde verzichtet, früher wurde dann der Urlaub im Garten gemacht und eben nicht mehr weggefahren zum Gardasee, nach Italien, irgendwo hin. Finde ich aber auch falsch. Ich finde, da brauchen wir irgendein Gleichgewicht, dass man sagt, okay, wir schränken uns ein bisschen ein, aber Urlaub muss sein. Also man muss sich erholen. Urlaub im Garten ist kein Urlaub, es tut mir leid.
Ja, ich werde es ja sehen, die nächsten 10 Jahre. Aber ja, also man kann sich darauf einigen, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ja. Also ein bisschen mehr verzichten, weniger Klarna, weniger hier auf Raten kaufen und 30 Tage Zahlungsziel. Aber man muss sich ja jetzt nicht total geißeln sollen. Man sollte sich nicht total geißeln müssen, dass man sich den Traum vom Eigenheim verwirklichen kann. Okay, super. Hast du noch irgendwelche Tipps, irgendwas, was du loswerden möchtest, was du uns mitgeben möchtest? Weil wir haben nämlich keine Fragen mehr gerade.
Also tatsächlich, bereitet euch vernünftig auf einen Hauskauf oder einen Wohnungskauf vor, auch emotional. Ja. Die Rate muss passen, deswegen informiert euch bei der Bank vor Ort oder beim Finanzierungsberater des Vertrauens und schaut, dass alles auf den richtigen Weg gebracht wird, damit das nicht alles schnell gemacht werden muss, weil immer wenn man etwas überstürzen muss, entstehen Fehler. Und so, wenn man ein bisschen Zeit vorher investiert in die Planung, in die Budgetrechnung, vielleicht kriegt ihr auch von eurem Finanzierer so einen, wie heißt das Programm nochmal, so einen Data-Crawler, der auf alle Plattformen zugreift, damit ihr ein bisschen Zeit spart bei der Immobiliensuche. Ja. Da gibt es ein paar auf dem Markt inzwischen. Dann glaube ich, seid ihr auch emotional so weit, wenn ihr das passende Objekt habt, dass ihr auch zuschlagen könnt. Ansonsten wird euch das vielleicht vor der Nase weggeschnappt von jemandem, der schon vorbereitet ist, der ein Zertifikat hat. Und ja, bereitet euch darauf vor und wenn dann das passende Objekt kommt, schlagt zu.
Super. Und was vielleicht auch noch spannend ist, arbeitest du jetzt nur regional oder falls jetzt jemand zuhört aus Hamburg, Berlin, Köln, unsere ganzen international Zuhörer, die jetzt sagen, wow, der ist super cool, bei dem wollen wir das machen. Bist du da offen dafür oder sagst du, nee, nur in der fränkischen Hut?
Ich bin ja gebürtig aus Bremen und habe da eben sehr viele Kunden dementsprechend, in Berlin auch immer wieder. Also der Finanzierungsberater hat jetzt den Vorteil, dass ich auch digital beraten kann. Wir haben uns ja auch nur digital getroffen
vorher. Das stimmt, ja.
und da ist es unabhängig, ob es jetzt München ist, Berlin, Köln, da sehr, sehr gerne auf mich zukommen, wenn ihr wollt. Und ja, ich freue mich auf nette Gespräche.
Also, ihr habt es gehört, er macht alles, er ist super sympathisch, er achtet auf eure Wünsche und eure Bedürfnisse. Wenn ihr jetzt also auch noch einen kompetenten Finanzierungsberater sucht, und das ist jetzt unbezahlte Werbung, auch überhaupt nicht aus einer eigenen Emotion heraus, dann wir verlinken euch die Socials und die Homepage vom Ilja in unseren Shownotes und natürlich findet ihr ihn auch auf unseren Social-Media-Kanälen, beziehungsweise er ist einer von unseren Leuten, denen wir folgen. Und wir verlinken ihn euch nochmal in unseren Stories. Und dann sagen wir jetzt Dankeschön für dieses super tolle Gespräch. Hat echt Spaß gemacht. Und ich habe es ja schon angeteasert, wenn wir dann eine Spezialfolge machen zum Thema Kapitalanlage, dann laden wir dich sehr gern wieder ein, wenn du nochmal kommen möchtest.
Ich komme sehr, sehr gerne und danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Danke dir.
So, jetzt haben wir ja schon einige spannende Insights bekommen. Aber Kim, mich würde mal interessieren, wie es denn bei dir dann ablief, nachdem du bei Ilja warst?
Also der Ilja hat uns natürlich als kompetenter und sehr guter Finanzberater eine vorläufige Finanzierungsbescheinigung ausgestellt. Und wir haben dann ja die Immobilie gesehen, die wir jetzt auch gekauft haben und besichtigt, haben dann ein Angebot abgegeben. Und als das angenommen wurde, haben wir dem Ilja direkt Bescheid gesagt und haben gemeint, jetzt geht's los, starte mit dem Prozess. Und dann hat er quasi den Banken, die er rausgesucht hat im Gespräch, das haben wir gar nicht besprochen, aber im Endeffekt läuft es so ab, du gibst deine Daten dann ab, er schaut, welche Bank würde dafür in Frage kommen. Und wenn das dann eben final ist mit einem Objekt, das ihr haben möchtet, dann wird man eben schauen, welche Bank finanziert das jetzt wirklich. Dann sucht man sich die raus, die einem am besten gefällt von den Konditionen her. Und dann geht's eigentlich auch schon los. Also dann hat man nochmal einen Termin mit der Bank. Das kann man am besten persönlich nochmal vor Ort machen. Und dann wird eben besprochen, wie ist der Ablauf, was ist die Erwartungshaltung. Aber da möchten wir jetzt auch gar nicht zu tief reingehen, denn das klingt doch alles nach spannenden Insights für die nächste Folge.
Da beantworten wir euch nämlich die Frage, wann euch die Immobilie dann wirklich gehört, was das Grundbuch ist und was ein Notar eigentlich sonst noch macht, außer vorzulesen.
Daher schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Geschichten vom Bau, Humor und Krise
inklusive.
Tschüss!
Ciao.
Geschichten vom Bau ist ein Podcast von Digitale Seiten. Produktion Kimberly Miet und Hannah Popp. Redaktion Kimberly Miet und Hannah Popp. Schnitt und Editing Kimberly Miet.